Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. Heute an diesem 13. August vor 65 Jahren wurde also in Berlin die Mauer gebaut, auch als Referenzgröße in der Popmusik, vielfach besungen, so wie hier 1981 legendär von der Band Ideal.
Komm, wir lassen uns erschießen.
Das Projekt Schallmauer und Projektionsfläche, das untersucht jetzt, wie und wo die Berliner Mauer in Musikvideos auftaucht. Gleich unser erstes Thema hier im Kompressor. Heute vor 65 Jahren, am 13. August 1961, begann der Bau der Berliner Mauer. Fast drei Jahrzehnte lang teilte diese Mauer nicht nur die Stadt, sie wurde auch zu einem der stärksten Symbole des Kalten Krieges. Und auch in der Popkultur war die Mauer natürlich sehr präsent. In Musikvideos, bei Konzertmitschnitten oder auch Performances. Mal steht die Mauer plakativ im Hintergrund, mal wird sie fast demonstrativ ausgeblendet. Das Projekt Schallmauer und Projektionsfläche, die Berliner Mauer im Musikvideo, hat sich diese Bilder genauer angesehen, wie Musikerinnen und Musiker die Mauer visuell genutzt haben, vor 89, nach dem Fall der Mauer und auch heute noch. Das bespreche ich jetzt mit der Kuratorin des Musikfestivals Soundwatch, Nathalie Gravenor. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Rio Reiser, Depeche Mode, U2, David Bowie, also die Reihe der Bands und Musiker, die die Berliner Mauer als Kulisse benutzt haben, die liest sich ja wirklich wie so ein Who is Who der deutschen, aber auch der internationalen Popkultur. Warum war die Mauer für Musiker, Musikerinnen und auch für Videomacher so attraktiv?
Ja, man muss irgendwie so, also einerseits für die in Berlin Ansässigen war das natürlich auch ein Stück des sehr oppressiven Alltags, an dem sie sich dann in verschiedenster Art abgearbeitet haben. Mal, ja, also halt plakativ im Hintergrund. Mal wollten sie vielleicht ein bisschen verschmitzteres Statement machen zu Berliner Teilung und zur europäischen Teilung und der Situation. Und dann für ausländische Musiker, die in den 80ern und dann auch so zur Wendezeit nach Berlin kamen, war das halt, ja, also die Berliner Mauer ist eigentlich nach wie vor ein ganz, ganz starkes Wahrzeichen der Stadt.
Jetzt ist das Auffällige ja, die allermeisten Aufnahmen stammen aus West-Berlin. In Ost-Berlin durften die Grenzanlagen ja überhaupt nicht einfach gefilmt oder fotografiert werden, nur mit ausdrücklicher Sondergenehmigung. Trotzdem, haben Sie eigentlich Musikvideos oder auch vielleicht heimliche Aufnahmen gefunden, die die Mauer aus Ost-Berliner Perspektive zeigen?
Ja, es gibt sogar ein offizielles aus der Reihe Discofilm. Das waren so Vorfilme mit Musikthematik, die vor in Jugendclubs gezeigt wurden oder manchmal auch sogar vor Spielfilmen. Die hatten auch teilweise so eine Musikclip-Dramaturgie. Und das eine, was interessant ist, nennt sich Discofilm 18. Das ist dann eher so ein Schlagersong von, heißt Komm nach Berlin, von Günther Fischer und Uschi Brüning. Und da werden halt irgendwie so verschiedene Wahrzeichen Orts Berlins, also der Alexanderplatz. Mhm. Und es gibt aber auch eine Fahrt auf dem Brandenburger Tor zu.
Ach.
Interessanterweise, aber es ist die Grenze und die Absperrung ziemlich gut kaschiert.
Lassen Sie uns doch gerne auch nochmal drei beredte Beispiele aus dem Westen kurz mal besprechen. Wir haben da einerseits rausgesucht einen Film aus dem Jahr 1983, einen Clip der Berliner Künstlergruppe Die Tödliche Doris, ihr Naturkatastrophenkonzert direkt an der Mauer. Wir hören mal ganz kurz rein. Frau Gravenor, das Verrückte ist ja, die Mauer ist da, aber wir sehen sie praktisch nicht. Vor ihr liegt ein großer Sand- bzw. Schuttberg. Warum drehen diese Künstler ausgerechnet an der Mauer und verstecken sie dann?
Die Tödliche Doris hat einen Auftrag vom WDR bekommen, eben ja, Musik oder ein Videokunstwerk zu erschaffen. Und da sollte die Berliner Mauer Thema sein. Also es gab auch Mitglieder der Band, die teilweise aus der DDR emigriert sind. Und Wolfgang Müller ist auch sehr, jemand, der sehr reflektiert ist. Und die wollten jetzt nicht so diese ja, kalte Kriegsromantik bedienen, die zu der inzwischen die Nutzung der Mauer in den 80ern verkommen war. Und dann haben sie diesen Sandhügel gefunden, haben da ihre Performance davor gemacht, das gefilmt und das abgeliefert. Also es gibt im Hintergrund gibt es schon so kleine Hinweise, wo das gedreht sein könnte. Zum Beispiel die Thomaskirche und die Michaelkirche im Hintergrund. Aber im Großen und Ganzen sieht man die Mauer nicht. Das wurde dann bei dem Redakteur vom WDR abgegeben. Und dann war erstmal Irritation seitens des Senders. Und so, naja, aber wir hatten euch doch beauftragt, was mit der Mauer zu machen. Und dann hat die tödliche Doris dann so ein bisschen irgendwie so, ja, so gestellt. Und ich habe gesagt, na ja, haben wir doch gemacht. Ach so, das hieß aber nicht irgendwie, dass die auch zu sehen sein muss.
Ein ganz anderes Beispiel ist nur 3 Jahre jünger, nämlich aus dem Jahr 1986. Rio Reiser singt den König von Deutschland. Auch hier hören wir noch mal kurz rein.
Ich denk mir, was der cool, der kann, das kann ich auch. Ich will die Walli hören, tag ein, tag aus. Ich geh viel rum und nach USA reisen. Ronny mal die Walli in die Wand.
Rio Reiser kommt aus der Kreuzberger Gegenkultur und in dem Video wird die Mauer ja ein sehr viel direkterer Teil der Bildsprache. Was erzählt dieses Video über West-Berlin Mitte der 80er Jahre, vielleicht auch über das Leben direkt an der Grenze?
Na gut, Rio Reiser ist ja wirklich, also praktisch, also er ist ja eine Berliner Pflanze gewesen und der ist ja mit der Mauer groß geworden. Er hat noch die alten Inkarnationen gesehen, die noch nicht so diese glatte Oberfläche haben und noch nicht besprüht waren und hat dann natürlich auch die Entwicklung gesehen, wie das dann auch immer mehr ja zur Projektionsfläche, immer, also die Mauer, die man im Hintergrund des Videos sieht, da sieht man ja schon irgendwie so die ersten bunten Bemalungen durch Graffiti-Künstler. Und ja, leider ist in dem Video, was auf YouTube zu sehen ist, also eigentlich so ein ganz wichtiger Epilog, das wurde ziemlich abrupt ausgeblendet. Am Ende sinniert Reiser nochmal über ja, also so verschiedene Gebiete, die zu Deutschland gezählt wurden und die dann nach dem, also die sogenannten in den Grenzen von 1937 und macht da eigentlich so eine ganz klare Absage daran, irgendwie so, nein, dieser Zustand, also dieser Revisionismus, den lehne ich ab. Und ja, dann ist es ein bisschen ambivalent, okay, was bedeutet dann die deutsche Teilung im Hinblick darauf? Und es ist halt ein bisschen schade, dass dieses Epilog da nicht zu sehen ist. Also ja, einerseits irgendwie ist die Mauer klar, das ist so ein Teil seines Alltags von Geburt an wahrscheinlich gewesen. Und andererseits macht sich aber dann nochmal Gedanken irgendwie so speziell zu der deutschen Frage an. Und deswegen ist auch die Mauer so präsent in dem Film.
Und dann haben wir noch ein sehr aktuelles drittes Beispiel, nämlich Tokotronic mit Bye Bye Berlin aus dem Jahr 2025. Auch hier hören wir noch mal ganz kurz rein.
Bye Bye Berlin, Berlin Bye Bye, alles dahin. Endlich sind wir frei.
Das ist natürlich aus einer Zeit, als es die Berliner Mauer in der Form nicht mehr gibt. Aber es geht hier um ein Berlin, dessen alte Freiräume verschwinden, das offenbar auch ein Stück seiner früheren Utopie verloren hat. Warum gehört für Sie dieses Video trotzdem in die Geschichte über die Berliner Mauer?
Ja, zum einen sieht man auch tatsächlich noch Mauerreste, also die Reste da an der Niederkirchner Straße zwischen Gropiusbau und Topographie des Terrors. Es gibt auch eine Drohnenaufnahme, also eine Luftaufnahme von der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße. Und aber frappierenderweise, wenn man sich den Clip genau anguckt, also da sind einfach auch ganz viele Aufnahmen von Freiräumen, die aber interessanterweise alle in diesem ehemaligen Grenzgebiet entstanden sind.
Also im Grunde ist das dann vielleicht auch so eine Art Endpunkt dieser Entwicklung. Erst trennt eine Mauer die Stadt, dann schafft ihr Fall ungeheure Freiräume und Jahrzehnte später kämpfen wir darum, was von diesen Freiräumen übrig geblieben ist.
Ja, das, ich denke auch, dass es eine Aussage des Videos von Tokotronic ist.
Wenn Sie diese Geschichte nicht nur hören, sondern auch die Videos dazu sehen möchten, Schallmauer und Projektionsfläche, die Berliner Mauer im Musikvideo, läuft heute Abend um 20.30 Uhr im Lichtblick-Kino in Berlin-Prenzlauer Berg. Anschließend gibt es dort auch noch ein Gespräch mit Wolfgang Müller von der tödlichen Doris und mit Jürgen Kuttner. Und wir haben mit der Kuratorin Nathalie Grabenor gesprochen. Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Der Dorfpolizist Franz Eberhofer ermittelt im bayerischen Dorf Niederkaltenkirchen und das jetzt schon zum 10. Mal, denn mit Steckerlfisch-Fiasko kommt heute die 10. Verfilmung der Provinzkrimi-Romanreihe von Rita Falk ins Kino. Um den 9. Teil der Reihe, da gab es 2023 öffentliche Unstimmigkeiten, so kann man mal sagen. Rita Falk hatte nämlich beklagt, dass sich der Regisseur Ed Herzog zu viele Freiheiten mit ihrer Romanvorlage erlaubt habe. Im Anschluss wurde die Reihe dann erstmal 3 Jahre auf Eis gelegt. Aber jetzt kehrt der Eberhofer Franz zurück in die Kinos und Jochen Werner hat sich diesen 10. Fall für uns angeschaut. Hallo und guten Tag.
Hallo.
Ja, 10 Filme seit 2013. Die Popularität dieser Eberhofer-Krimis, die scheint ungebrochen. Wie lässt sich eigentlich der Erfolg dieser Reihe erklären?
Das ist tatsächlich ein ziemlich ungewöhnliches Phänomen, gerade auch im deutschen Kino. Denn diese Art von Regionalkrimis sind ja eigentlich super präsent in der deutschen Kultur. Die sind aber schon seit Jahrzehnten eigentlich ein reines Fernsehphänomen geworden. Es hat ja jede Großstadt ihren eigenen Tatort und jede ländliche Region hat ihre eigene Vorabendserie in öffentlich-rechtlichen. Und man ist gar nicht mehr daran gewöhnt, diese Art von Krimikomödien mit ganz viel Witz und Lokalkolorit überhaupt auf der Kinoleinwand zu sehen. Und ums Lokalkolorit geht es da schon ganz stark. Dieser Franz Eberhofer ist Urbayer und ist Dorfpolizist in Niederkaltenkirchen. Und obwohl das ein ziemliches Kaff ist, gibt es da doch eine erstaunlich hohe Mordrate. Und gemeinsam mit seinem früheren Kollegen Birkenberger, der inzwischen degradiert ist zum Kaufhausdetektiv, schafft Eberhofer dann doch auch immer wieder, diese Fälle tatsächlich auch zu lösen, auch wenn er so überhaupt kein vorbildlicher Ermittler ist, sondern immer eher so zwischen Familienstreitigkeiten und Stammtisch verkatert noch so ein bisschen Polizeiarbeit reinquetscht. Mhm. Und diesmal geht es um den ermordeten Steckerlfischkönig und um zwei so ja verfeindete Jahrmarktplans, die auf Volksfesten geräucherten Fisch verkaufen. Und dieser Steckerlfischkönig, der wird dann in einem sehr kurzen Cameo gespielt von Christian Tramitz, einer von vielen Gastauftritten in der Reihe, der aber nur ein paar Sätze hat und dann nur noch als Leiche auf dem Boden liegen darf, während dann die Ermittlungen beginnen.
Jetzt ist das ja eben, wie wir schon hören, ganz schön bayerisch eingefärbt. Beschränkt sich dann der Erfolg aber wirklich bei weitem nicht auf bayerische, auf süddeutsche Kinos? Erstaunlich. Wie verhält sich das eigentlich mit dem Humor der Filme? Also wie ist das mit dem Dialekt? Sind die überhaupt überregional verständlich?
Naja, also ich sag mal so, ich bin eigentlich gebürtiges Nordlicht, bin aber bis jetzt immer noch ganz gut mitgekommen. Außer vielleicht, wenn Eisi Gulb als Papa Eberhofer ins Schimpfen gerät. Und das ist aber auch einkalkuliert eigentlich bei den Filmen. Der denkt sich nämlich in jedem Film neue Schimpfwörter aus, die zwar urbayerisch klingen und die aber eigentlich alle selbst erfunden sind.
Sag mal, brennt dir der Hut, du Aufgagel, die Mistampfel? Was willst denn du von mir? Ich hab wirklich einen Hund.
Sag mal, muss ich mir das sagen lassen von so einem grintigen Zwetschgemantel, wie dir da der Maras Loch lassen, gehst heim zum Brauch?
Ha? Jetzt wird's hinterher wir fahren. Du glaubst, ich hab kein Geld oder was? Du zusammenzupfst die Nageljagdbrit.
Also das ist eigentlich auch völlig okay, wenn man da mal dialektal dann auf der Strecke bleibt. Und die Filme selber, die sind schon sehr bayerisch und eben dieses Lokalkolorit ist schon sehr wichtig da drin. Aber das erschöpft sich auch nicht darin, was vor allem am Regisseur liegt, an Ed Herzog. Der kommt nämlich selber tatsächlich nicht aus Bayern und er sagt selber, im Grunde betreibt er mit diesen Filmen kulturelle Aneignung. Dieser Ed Herzog hat seine ersten Filme im Kontext der Kölner Gruppe gedreht. Das ist so ein loser Zusammenschluss von Independent-Filmemachern, die ja sehr lakonische, schwarzhumorige und auch durchaus mal so ins Surreale abdriftende Leckerkomödien gemacht haben.
Und diese Handschrift findet sich die auch in den Eberhofer-Filmen wieder?
Genau, also im Grunde finden da zwei verschiedene Humorkonzepte zusammen. Mhm. Und es geschieht eigentlich eine sehr glückliche Fügung, weil die sich nicht gegenseitig im Weg stehen, sondern zusammen etwas ergeben, was eigentlich viel frischer wirkt als jedes für sich. Also in diese Verfilmung hat Ed Herzog wirklich von Anfang an was ganz Wichtiges mitgebracht, das so auch nicht schon auf dem Papier steht in diesem Roman von Rita Falk.
Apropos Rita Falk, die hatte sich ja angesichts des letzten Films doch auch sehr vehement beschwert, da sei Ed Herzog zu weit gegangen, das habe alles mit ihren Büchern kaum noch was zu tun. Kann man diese Kritik nachvollziehen?
Teilweise ja, auch wenn ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, dass sie da vielleicht immer die richtigen Ursachen benannt hat. Also tatsächlich war dieser Film, das Re-Ragout-Rendezvous, der bisher schwächste der Reihe. Und ein bisschen wirkt da auch so, als sei da das Zusammenspiel dieser verschiedenen Humorkonzepte und dieser Handschriften so ein bisschen aus der Balance geraten. Die Auflösung des Kriminalfalls war im Film tatsächlich eine andere als im Buch, was Rita Falk überhaupt nicht gefallen hat. Aber tatsächlich sind diese Krimi-Plots in den Filmen auch das, was eigentlich am wenigsten wichtig ist. Geht vielmehr, es sind Dorffilme, das sind Lokalfilme, das sind Familienfilme, das sind Filme, die sehr stark in so einem skurrilen Figurenensemble schwelgen. Und dass ihn der Kriminalfall an diesen Büchern selber immer am wenigsten interessiert hat, das gibt Ed Herzog übrigens auch ganz offen zu. Ein anderer Kritikpunkt betrifft aber die Figurenzeichnung von Ebershofers Sohn Paul. Und der ist bei Rita Falk als so eine Art hochbegabtes Wunderkind angelegt und gleichzeitig auch als ein Junge, der aber dem Männlichkeitsbild seines Vaters, das eher rustikal ist, so gar nicht entspricht und der statt Fußball zu spielen lieber Ballett tanzt.
Wir hören vielleicht mal zur Bebilderung ein Stück aus dem Film.
Haben Sie Tütüs?
Ja. Willst du mir doch bloß ein Tütü kaufen, damit sie Mama nicht macht?
Na, da ist die Pauli. Paul. Also, der Paul, der darf sich jetzt ein Tütü aussuchen, das er mag, und Geld spielt keine Rolle.
Aber fleißig probieren, weil du musst ja tanzen können.
Ja, genau, du brauchst ja Beinfreiheit.
Ja, genau. Und man weiß ja auch nicht, wie die Umtauschpolitik in so einem Laden ist. Gell? Da wird ja gerne damit geprahlt, dass man umtauschen kann, bis man umtauscht.
Vielleicht sind wir auch gar nicht das richtige Geschäft für Sie.
Nein, ja, morgen Tütü, also kriegt er Tütü.
Der Tütü-Kauf für den balletttanzenden Sohn, also das ist ja wirklich so eine Art Humor, der kann ganz schnell ins Unangenehme oder auch sogar ins Homophobe abrutschen. Wie ist das hier gelungen?
Ja, genau. Also da kommt tatsächlich so eine Art Gay Panic ins Spiel und das ist ein Drahtseilakt, wenn man das Kippen ins Boshafte da auch vermeiden will. Und da hat Ed Herzog bisher, vor allem im Re-Ragout-Rendezvous, einfach einen Bogen drum gemacht. Da kam dieser Sohn Paul als Figur eigentlich kaum vor. Die hat er einfach komplett an den Rand gestellt. Und das gefiel Rita Falk nicht. Mhm. Das holt er jetzt in Steckerfisch-Fiasko dann auch ein Stück weit nach und macht dann eben auch dieses Ringen von Ebernhofer mit dem eigenen Männlichkeitsbild zum Thema und ändert dabei aber trotzdem so ein paar kleine, aber durchaus wichtige Details. In der Romanvorlage unterstützt Eberhofer sein Kind wirklich überhaupt nicht. Da beklagt er fortwährend sein Schicksal, einen so unmännlichen Sohn zu haben und schleicht sich dann von der Ballettaufführung davon, um sich an der Rotweinbude zu besaufen. Da ist der Roman Eberhofer tatsächlich eine deutlich härtere und unsympathischere Figur als der Kino-Eberhofer. Mhm. Und den bringt Herzog dann mit so ein paar kleinen Drehbuchänderungen am Ende doch noch dazu, seinem Sohn dann eben doch noch Unterstützung und Rückendeckung zu geben. Und das ist dann eigentlich eine Änderung, die ich sowohl künstlerisch als auch menschlich nachvollziehe.
Ja, bleibt natürlich zu hoffen, dass die Rita Falk das auch so sieht. Wir können ab heute das Steckerfisch-Fiasko, den 10. Eberhofer-Krimi in den Kinos sehen. Jochen Werner, würden Sie sagen, das ist den Kinobesuch wert?
Ja, unbedingt, auch nördlich von Bayern. Die ganze Reihe hat wirklich über so viele Filme ein erstaunlich konstantes Niveau und das kleine Tief mit dem 9. Teil ist jetzt auch überwunden. Also das Steckerfisch-Fiasko macht ganz viel Spaß.
Sagt Jochen Werner. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Gerne.
Buchstaben kann man lesen, man kann sie aber auch einfach nur staunend anschauen. In der Kunst werden Schrift und Zeichen oft selbst zu einem Bild, manchmal fast bis zur Unlesbarkeit verfremdet. Und die Kunsthalle Emden, die zeigt dafür jetzt 20 sehr eindrucksvolle Beispiele in der Ausstellung Große Buchstaben, grelle Farben. Ina Grätz ist die Kuratorin der Ausstellung und mit ihr sind wir jetzt in Emden verbunden. Schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, große Buchstaben, grelle Farben, das ist ein Songzitat und zwar eins der absoluten Beginner. Warum passt dieses Motto so gut zu dieser Ausstellung?
Auf der einen Seite sagt dieser Titel alles das, was wir in dieser Ausstellung zeigen werden. Und auf der anderen Seite haben wir uns mit dieser Ausstellung und in der Vorbereitung viel mit Graffiti auseinandergesetzt. Und da ist man dann schnell bei den 5 Elementen des Hip-Hops. Und dieses Lied ist ein Klassiker und wahrscheinlich kann eine ganze Generation die zweite Zeile mitrappen, wenn sie den Titel liest. Aber für die, die das nicht wissen, ist das die Zusammenfassung unserer Werke, die wir zeigen.
Jetzt zeigen Sie extrem unterschiedliche künstlerische Ansätze und Sie haben schon gesagt, Graffiti spielt eine ganz große Rolle. Können Sie uns möglicherweise doch mal so zwei Beispiele nennen, wie Künstler, wie Künstlerinnen mit Buchstaben, mit Wörtern arbeiten und wie da so die Bandbreite aussieht bei Ihnen?
Ja, sehr gerne. Die Schrift in der Kunst ist ein ganz tolles Thema, weil es so vielfältig ist und weil die Künstlerinnen und Künstler so unterschiedlich mit der Schrift arbeiten. Und das ist kein neues Thema, man muss nur an die mittelalterlichen Schriftbänder in Bildern denken, um mal so ein historisches Beispiel zu finden. Aber in den letzten 100 Jahren hat sich das doch nochmal sehr stark entwickelt und wir finden heute vielfältige Werke, in denen auch oft die Schrift zum eigentlichen Bildmotiv wird. Und von dieser Vielfalt haben wir versucht, eine Auswahl zu treffen, die zum Beispiel aus Arbeiten besteht von Thomas Scheibitz, der sich dem ganzen Alphabet widmet, jeder Buchstabe ein Bild und diesen Buchstaben in einer wunderbaren Art und Weise unterschiedlich darstellt, aber dann eben als Ganzes, als Alphabet präsentiert. Oder wir haben Arbeiten, zum Beispiel eine große Arbeit von Stefan Marx, der seine eigene Handschrift als Konstante in seinen Werken hat, die immer wieder unterschiedliche Wörter oder Sätze ausdrückt und die sogar ja auch als digitale Schrift mittlerweile verfügbar ist.
Mhm. Ich würde gern doch noch mal mehr wissen zu dieser Variante, wie Sie Graffiti ins Museum holen. Man hat ja immer so ein bisschen so diese Vorstellung in dem Moment, wo Graffiti als eben Street Art ins Museum kommt, ist sie als Kunst auch schon wieder fast so ein bisschen tot. Wie sind Sie mit diesem Problem umgegangen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, weil das Graffiti im öffentlichen Raum ist und eigentlich ja gar nicht so ist, dass man es im Museum zeigen kann. Also es ist der Künstler, die Künstlerin oft anonym. Die Kunstwerke sind eben auf einem Träger, der im öffentlichen Raum ist. Und so leicht auszustellen ist das gar nicht.
Ja.
Und wir haben einen anderen Weg gewählt. Also wir haben zunächst einmal ein Thema festgelegt, was sehr präsent auch im Graffiti ist. Und das ist eben die Schrift und die Auseinandersetzung damit. Und es gibt keine Kunstform, die so schriftbasiert ist wie das Graffiti. Und ich habe diese Ausstellung nicht alleine kuratiert, sondern gemeinsam mit Metzi. Und wir haben versucht, diese spezifische Auseinandersetzung mit der Ästhetik der Schrift darzustellen. Und das machen eben auch viele Writer, die aus der Graffiti-Szene kommen und ihre Auseinandersetzung dann auch auf anderen Trägern weiterentwickeln. Und da gibt es ganz überraschende Arbeiten, zum Beispiel eine Holzarbeit, eine Installation von Delta, der, das kann man sich vorstellen, wie ein Setzkasten Holzbuchstaben zusammenfügt. Und deswegen wird diese Ausstellung auch sehr überraschend sein, weil wir nicht versucht haben, das Graffiti aus dem öffentlichen Raum in den Innenraum zu holen, sondern uns angeschaut haben, wie sich die Writer mit der Schrift auseinandersetzen und was dann daraus passiert.
Und würden Sie sagen, am Ende fügt sich das trotzdem zu so einem gemeinsamen Kosmos oder merkt man dann doch, dass da eigentlich zwei sehr, sehr unterschiedliche Welten, auch künstlerische Welten zusammenkommen?
Es ging uns nicht darum, Parallelen oder Gegensätzlichkeiten aufzuzählen oder aufzuzeigen,
ja,
sondern es ging uns vielmehr darum zu zeigen, dass es so unterschiedliche kreative Lösungen, Verwendungen und Inhalte gibt. Und das passiert genauso in der Graffiti-Szene. Und ich sehe das nicht als groß, als Unterschied.
Ja.
Ich sehe Graffiti als Kunstform. Ich akzeptiere aber natürlich, dass viele der Künstler sich nicht als Künstler bezeichnen, sondern natürlich als Writer in erster Linie auftreten. Aber dennoch ist diese künstlerische Auseinandersetzung sehr deutlich und passt wunderbar zusammen mit den Arbeiten, die dann vermutlich eher im Museum erwartet werden.
Jetzt geht's ja erst übermorgen offiziell los und deswegen lässt sich ja wahrscheinlich noch nicht so richtig sagen, wie diese Ausstellung wirkt. Aber was würden Sie vermuten, wenn man nach einem Rundgang wieder draußen auf der Straße steht? Schaut man dann wohl anders auf Schrift? Schaut man dann anders auf Schilder, auf Graffiti, vielleicht auf Buchstaben überhaupt?
Das wäre großartig, wenn wir das schaffen. Wir eröffnen unterschiedliche Fragestellungen und ich denke schon, dass man hinausgeht und über vielleicht auch sogar die Geschichte der Schrift nachdenkt, die Geschichte der Typografie. Also in dem einzelnen Buchstaben ist so viel und es sind die Wörter, es sind die Buchstaben, es sind die künstlerischen Auseinandersetzungen. Es ist vielleicht auch eben dann doch eine Schärfung der Wahrnehmung, wenn man durch den öffentlichen Raum geht und da bin ich sehr gespannt und freue mich da auf die Rückmeldungen unserer Besucherinnen und Besucher.
Große Buchstaben, grelle Farben. Die Ausstellung ist vom 15. August bis zum 28. Februar 2027 dann in der Kunsthalle Emden zu sehen. Ina Grätz ist die Kuratorin und wir danken ganz, ganz herzlich fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Urlaub bedeutet für manche Menschen in den Ferien die Familie besuchen, sich um Verwandte kümmern, Wohnungen reparieren. Nicht-Urlaub nennt die Autorin Katharina Walser das. Ihre Großmutter kam als Gastarbeiterin nach Deutschland und lebt mittlerweile wieder in Kroatien. Seit ihrer Kindheit verbringt Katharina Walser ihre Urlaube oder Nicht-Urlaube in dieser zweiten Heimat. Hier hat sie meiner Kollegin Anne-Sophie Schmidt von ihren postmigrantischen Erholungsversuchen zwischen Meer- und Care-Arbeit erzählt.
Ich fahre nach Kroatien schon immer mit dem Auto, früher mit meiner Mutter am Steuer, heute mit meinem Mann am Steuer. Der Kofferraum ist aber genauso voll wie in der Kindheit auch. Früher haben wir eigentlich immer Möbelstücke dabei gehabt, aber auch kurz nach dem Krieg vor allem Drogeriegeschenke für die Familie, die einfach unten zu teuer waren. Wo fahrt ihr denn dieses Jahr hin? Das war so eine Frage, mit der konnte ich irgendwie gar nicht so viel anfangen, weil das so total klar war. Also es stand irgendwie nie zur Debatte oder wo wart ihr denn dieses Jahr? Und ich so, naja, wieder in Kroatien natürlich. Ein typischer Urlaubstag in Kroatien kann für uns so aussehen, dass wir in den frühen Morgenstunden an den Strand fahren, um noch so ein bisschen Sonne und Wasser zu genießen, bevor es zu warm wird. Dann fahren wir zurück in die Stadt, gehen in die Apotheke, weil wir die Augentropfen für die Großmutter holen müssen. Fahren diese dann aus der Stadt aufs Land. Auf dem Weg machen wir noch einen Stopp im Supermarkt, im Baumarkt, was auch immer noch gebraucht wird. Und fahren dann eben weiter ins Haus meiner Großmutter. Und da angekommen gibt es noch einen Café im Garten und dann sieht meine Großmutter eigentlich schon irgendwas, was ansteht. Das ist dann irgendwie das Beet, das umgegraben wird oder auch irgendwie banalere Dinge wie eine Glühbirne, die ausgetauscht werden muss. Also alles, was so in dem Dreivierteljahr, dass wir nicht in Kroatien waren, einfach passiert ist. Und das gehen wir dann an. Also ich glaube, dass wir gerade einfach in Zeiten leben, in denen es sowas gibt wie eine spätkapitalistische Urlaubsfiktion. Und Urlaub wird immer mit diesen Bildern Sommer, Sonne, Buch, Aperol so bebildert. Im hyperindividualisierten Spätkapitalismus ist es eben die Idee, dass wir für unser Glück selbst verantwortlich sind. Und deswegen ist ja auch die Erzählung von Self-Care gerade so total stark. Ne? Also nimm dir doch die Zeit, gönn dir doch das Glas Wein und fahr doch einfach mal wieder in den Urlaub. Und dann wird das auch alles schon mit der Überarbeitung und mit den anderen strukturellen Problemen, mit denen man sich so täglich abmüht. Und fiktiv bleibt dieses Versprechen halt deshalb, weil es einfach für viele reale ökonomische Bedingungen gibt, die das überhaupt nicht möglich machen, sich so um sich selber zu kümmern. Also eine alleinerziehende Mutter, gibt es ja auch belastbare Zahlen irgendwie zu, kann viel weniger in den Urlaub reisen als irgendwie eine klassische Kernfamilie. Und gleichzeitig ist es eben so, dass es mittlerweile ja sehr gute Studien dazu gibt, dass Urlaub auch medizinische Vorsorge ist. Also dass wir ihn tatsächlich brauchen, um irgendwie ein bisschen länger und gesünder zu leben und nicht so früh in den Burnout zu rutschen und solche Sachen. Also ich glaube, dass ich, seit ich auch Urlaub mache, woanders als in Kroatien, mir eigentlich eher deutlicher wird, dass diese reine Erholung einfach total schwer zu haben ist. Also natürlich, es macht was mit einem, 3 Tage nicht erreichbar sein zu müssen. Man kommt auf andere Ideen, einem ist mal langweilig. Das sind alles so Sachen, die, glaube ich, total für mich gesund sind. Und gleichzeitig ist es aber viel, viel schwerer herzustellen, als man, glaube ich, gerne so tut.
Und das war's schon wieder für heute vom Kompressor.